Einen wunderschönen guten Morgen, liebe FCG-Familie. Es regnet nicht mehr und deswegen könnt ihr mich jetzt gut verstehen. Das finde ich klasse. Miriam und ich haben vor 3 Jahren ungefähr überlegt, dass wir, wo Gott uns wohl haben möchte, vor 4 Jahren war das, und haben uns dann entschieden, hey, wir möchten gerne mal nach Indien gehen, um uns dort Projekte anzugucken, wie dort Kinderheime laufen, einfach um so ein bisschen zu spüren, hey, wo möchte Gott uns gemeinsam hinführen, was hat er so in unserem Leben vor. Und als wir uns entschieden hatten zu sagen, hey, komm, wir gehen nach Indien, habe ich meiner Schwester davon erzählt, die kannte dann wieder jemand aus ihrer Gemeinde und der ist in einem Trägerkreis von einem Kinderheim in Delhi. Und das hat sich alles ganz schön irgendwie so zurechtgeschoben, dass wir diesen Kontakt nun hatten und wir haben eine Telefonnummer bekommen, eine E-Mail-Adresse von dem Pastor und Heimleiter dort. Heißt Shalapati, diesen Namen werdet ihr gleich noch ein paar Mal hören. Gut, und mein Englisch ist jetzt nicht so das Beste. Shalapati, der Name sagt schon, okay, das ist ein Einheimischer, das ist jetzt kein Deutscher, der dieses Heim dort leitet. Und Inder sprechen zwar auch Englisch oder viele von denen, aber deren Englisch ist jetzt nicht so das, was wir in der Schule lernen, sondern es ist wesentlich schneller, es klingt auch ein bisschen anders. Ich heiße jetzt nicht Kaya Jana und könnte das schön nachmachen. Es klingt auf jeden Fall sehr lustig. Naja gut, wir haben dann einen Mut zusammengefasst, haben uns ans Telefon gehockt und haben dort mal angerufen und wollten fragen in unserem schlechten Englisch, ob wir dort vielleicht mal ein paar Wochen reingucken könnten. Wir haben dann irgendwie so viel wie yes verstanden. War ganz gut. Auf eine E-Mail, die wir vorgeschickt hatten, hat er nie geantwortet. Und wir haben auch noch so viel verstanden, dass er sagte, hey, in Deutschland gibt es einen, der aus dem Trägerkreis, mit dem könnt ihr alles weitere klären. Da waren wir ja ganz dankbar drum, weil der konnte ja Deutsch. Gut, dann haben wir uns mit dem in Verbindung gesetzt, sind dann nach Leer gefahren, haben ihn besucht, er hat uns ein bisschen was erzählt. Und hat gesagt, ja, alles kein Problem, ihr könnt da für 3 Wochen hin, ihr könnt da leben, werdet da versorgt, alles kein Ding. Der holt euch auch vom Flughafen dort ab. Alles super, total klasse. Und wir haben aber nie eine Adresse von diesem Kinderheim bekommen. Und so ein paar Wochen vor Abflug habe ich dann gedacht, also Delhi ist ja ein bisschen größer, 15 Millionen schätzt man so, man weiß es nicht genau. Ich habe keine Adresse, keine Ahnung, wenn der Typ nicht kommt, was ist denn dann? Ich kenne den doch gar nicht. Und der Wolfhard aus Leer, der meinte, nee, der holt euch vom Flughafen ab, macht euch da mal überhaupt keinen Kopf drum. Ich habe gesagt, könnt ihr bitte die Adresse haben, damit wir wenigstens dann irgendwie da zu dem Kinderheim hinkommen. Ich habe keinen Bock, 3 Wochen lang an einem Flughafen zu sitzen, wo lauter Leute sitzen, die alle anders aussehen als ich und ich kein Wort Hindi kann. Mit meinem bisschen Englisch wäre man vielleicht noch zurechtgekommen, aber gut. Ich hätte gern diese Adresse gehabt. Ich habe es aber nicht bekommen. Dummerweise also mussten wir uns in den Flieger setzen, 13 Stunden dahin fliegen und dieser ganze Flug war geprägt von, wird dieser Typ da sein? Ja, nein, vielleicht, ich weiß es nicht. Ich habe große Zweifel gehabt, ob der denn da ist. Und warum erzähle ich diese Geschichte zu Anfang? Wenn du mich heute fragen würdest, ob ich jemanden kenne in Indien, du würdest da gerne mal hin, oder du sitzt in Indien irgendwo in der Klemme, könntest du mich anrufen, ich würde sagen, ich habe da jemanden an der Hand, der regelt alles für dich. Alles. Habe ich 100%iges Vertrauen dazu, der regelt wirklich alles für dich, egal in welcher Situation du bist. Und ich habe so in der Vorbereitung gedacht, das war so eine Situation, das hat mir Gott lustigerweise auch nochmal so vors Auge geführt. Der Typ aus Lea hier, der kannte den Shalapati und der hat ihm zu 100% vertraut. Die haben jahrelang zusammengearbeitet. Ich kannte den überhaupt nicht. Woher sollte ich denn die Sicherheit haben, dass der auch da ist? Und genauso wenig Gewissheit, wie ich hatte, hatte eigentlich der Wolfhard aus Leer auch. Der hätte mir nicht garantieren können, dass der wirklich da ist. Der hätte ja mal wieder eine Kuh auf der Straße stehen können, da kommst du nicht durch, dann ist das so. Oder der hätte einen Platten haben können oder keine Ahnung was. Die Gewissheit hat er auch nicht. Aber er hatte 100%iges Vertrauen in diese Person. 100%. Er wusste, selbst wenn, keine Ahnung, die Welt da halb untergeht, der wird es irgendwie schaffen, sich um uns zu kümmern. Der hatte 100%iges Vertrauen. Und wenn wir heute über das Thema Zweifel sprechen, da steht es ja schon, dann ist es etwas, was ich euch eigentlich schon zu Anfang mitgeben möchte. Es geht beim Thema Zweifel, die wir vielleicht so haben, auch in unserem Glaubensleben, nicht darum, Gewissheit zu bekommen. Die Gewissheit kriegen wir nicht. sondern das, worum es Gott geht, ist das Vertrauen in ihn. Es geht nicht um Gewissheit, sondern es geht um ein Vertrauen auf Gott. Jetzt habe ich eigentlich schon die Pointe gebracht. Ihr könnt einpacken und nach Hause gehen. Nein, ich möchte, dass sich das wie ich durchzieht, durch die ganze Predigt, dass wir merken, hey, es geht nicht um Gewissheit, sondern es geht Gott um Vertrauen, dass wir unser Vertrauen in ihn setzen. Gut, ich möchte über das Thema Zweifel, haben wir uns ja so gedacht, das ist eine Stelle, kriegt ihr gleich mit, wo Jesus einem Jünger begegnet, der einfach nicht glauben konnte, dass er auferstanden ist. Wir haben letzte Woche schon eine Geschichte gehört, wo auch Jünger unterwegs waren, wo Jesus sich ihnen offenbart hat. Und auch heute gucken wir uns nochmal so eine Stelle an. Und ich glaube, Zweifel ist schon so ein Thema. Da redet man, also klar, Zweifel, ob mein Auto noch das nächste Jahr hält, da kann man drüber reden. Aber so Zweifel im Glauben, und darüber möchte ich heute sprechen, ist nicht unbedingt so was, was man wirklich gerne thematisiert. Also zumindest habe ich das noch nicht so erlebt oder ich habe es anders erlebt. Zweifel ist eher so das, ja, so ein bisschen Zweifel habe ich, aber eher wird mein Gesicht da rot und ich schäme mich ein bisschen dafür. Und Zweifel ist eher ein Thema, dem möchte man lieber aus dem Weg gehen. Ja, also Kirche wird ja Sex und Geld, das ist schon immer so ein Thema da. Ne? Und Zweifel, habe ich das Gefühl, ist auch ungefähr so ein Thema. Und das, ich finde aber klasse, und das werden wir gleich in der Bibelstelle sehen, dass Jesus keinen großen Bogen um dieses Thema macht. Jesus kann damit leben, der kann damit umgehen. Und das finde ich richtig fantastisch. Und bevor wir aber gleich so richtig in den Bibeltext auch einsteigen möchten, möchte ich euch noch einmal bitten, aufzustehen und mit mir zu beten. Nicht, weil ich meine, vor der Predigt müsste man beten, damit es besonders geistig wird, sondern weil ich echt glaube, dass Gott in unser Herz hineinwirken möchte. Und das Aufstehen kann auch einfach nochmal jetzt ein Zeichen sein und sagen, hey Gott, ich stehe hier und ich möchte etwas von dir empfangen. Gott, ich danke dir dafür, dass du hier bist, dass du das versprochen hast, dass da, wo zwei oder drei sich in deinem Namen versammeln, dass du da bist. Und ja, ich möchte dir wirklich die Herrschaft geben und ich möchte dich bitten, Heiliger Geist, dass du heute Morgen sprichst. Ich möchte dich bitten, dass du ja unsere Herzen öffnest, dass du da anklopfst und dass du dort hineinkommst. Ich möchte dich bitten, dass du alles andere beiseite tust, alles, was uns vielleicht ablenkt, alles, was nicht da ist. Ich möchte dich bitten, dass wir ja gut folgen können, das auf unser Leben übertragen können und ich möchte dich bitten, dass du ja mir einfach auch Weisheit schenkst zu sprechen. Amen. Die Jünger hatten vor zwei Tagen erlebt, wie eine aufgebrachte Menschenmasse die Römer dazu gebracht hatte, ihren Jesus ans Kreuz zu nageln, ihren Jesus umzubringen. Und in diesen Gedanken steckten sie gerade drin und sie haben sich getroffen, sie saßen nochmal zusammen, haben vielleicht über Sachen gesprochen, haben nachgedacht, haben geweint, haben vielleicht gemeinsam gebetet, waren vielleicht ein Stück verzweifelt, waren vielleicht auch durcheinander. Weil zwei Tage nach der Kreuzigung kam eine Maria zu ihnen angerannt und meinte, hey, Jesus lebt, ich habe den getroffen. Oder auch ein Petrus und ein Johannes, die ein leeres Grab gesehen haben. Also da war niemand mehr drin, da das Grab, wo dieser Jesus, ihr Jesus drin vergraben wurde, nein, hineingelegt wurde. Das war auf einmal leer. Und sie hatten aber erlebt, hey, da war eine Menschenmasse, die wurde aufgeheizt, da waren Römer, die diesen Jesus ans Kreuz geschlagen haben und die hatten keinen Bock auf einen Volksaufstand. Und sie waren diejenigen, die ganz eng mit Jesus unterwegs waren. Sie waren diejenigen, die ganz nah an ihm dran waren und natürlich, wenn man nicht möchte, dass es jetzt irgendwie so einen großen Aufriss gibt, ja, dann wird man auch sie versuchen zu verfolgen. Und deswegen war es auch gar nicht so verwunderlich, dass die Jünger, und so steht es im Text, voller Angst sich zusammen getan haben in ihrem Häuslein und haben die Türen verschlossen, haben die verbarrikadiert, könnte ich mir richtig vorstellen. Also wenn du richtig Schiss hast um dein Leben, dass die dich gleich einen Kopf kürzer machen, dann siehst du auch zu, dass die Tür auch wirklich zweimal abgeschlossen ist und guckst zweimal nach. Und plötzlich, in dieser Situation, wo die Jünger zusammensitzen, steht Jesus in ihrer Mitte und sagt, Friede mit euch. Und ich habe, als ich mich da so reinversetzt habe, ich gedacht, ja, das war auch wirklich nötig. Also mit mal steht ein Typ bei dir im Raum. Ich hätte mir wahrscheinlich halb in die Hose gemacht. Und dann steht dort, und die Jünger wurden mit Freude erfüllt. Jesus, hey, das ist schön, dass du wieder da bist. Ich werde mit Freude erfüllt. Ich glaube, die Jünger sind fast ausgerastet. Hallo? Der war tot? Der steht auf einmal wieder da? Das ist nicht nur, ich finde, manchmal sind so Bibeltexte, liest man ja einfach so drüber, die Jünger wurden mit Freude erfüllt. Und dann steht da, schön. Oder denkst du, es klingt so wie schön, Jesus, dass du wieder da bist, dass du lebst. Aber wenn man sich da so ein bisschen reinversetzt, dann denkt, hey, die müssen völlig aufgedreht sein. Und dann kommt es ja noch besser, Jesus haucht sie an, sie empfangen den Heiligen Geist und ich glaube, da war richtig Party in der Hütte. Also die müssen richtig gefeiert haben, das war eine geniale Sache, was sie da erlebt haben. Ihr Jesus ist wieder am Leben und dummerweise war aber ein Jünger nicht dabei. Keine Ahnung warum, ich weiß es nicht, aber ich habe mir so, wie muss das wohl einem Thomas ergangen sein? Und vielleicht erinnert ihr, der eine oder andere, sich an das Jahr 1999, Bayern München in der Champions League. Ich bin kein Bayern-Fan und lieber Jan, wenn du das hörst, dieses Beispiel ist genau für dich. Bayern München gegen Manchester United, Champions League-Finale, das große Spiel, das, wo jede Mannschaft drauf hinfiebert. Und Bayern München führt, ich glaube, irgendwann seit erster Halbzeit, führt sie mit 1-0. Es geht auf die 90. Minute zu, 90. Minute ist vorbei. Und jetzt versetze ich mal in die Lage eines Manchester United-Fans. Du bist mit deinen Kollegen da und siehst dieses Spiel und denkst, oh, so ein Mist, meine Mannschaft verliert. Gut, fast 90. Minute ist rum, du denkst, wisst ihr was, ich muss so dringend auf Klo. Oder ich will mir noch mal eine Breze holen. Jungs, guckt ihr das Spiel zu Ende, die letzten zwei Minuten, die tue ich mir nicht mehr an. Ich gehe schon mal runter, ich gehe schon mal los und wir treffen uns dann irgendwo auf dem Weg. Du triffst dich hinterher mit deinen Jungs und die drehen alle durch. Die sind richtig gut drauf und dann erzählen die dir, weißt du was? In der 91. und 92. Minute hat Manchester United noch 2 Tore gemacht. Wir sind Champions League Gewinner. Und du denkst, klar. In den 3 Minuten schießen die 2 Tore. Und wenn ich das jetzt mal wieder übertrage auf einen Thomas, das muss ja noch viel gigantischer gewesen sein. Da soll jemand von den Toten auferstanden sein. Und dann erzählen seine Kollegen ihm, Thomas, der lebt. Wir haben den gesehen. Klar. Wenn ich nicht die Wunde in seiner Seite sehe und die Löcher in seinen Händen, dann kann ich das nicht glauben. Es gäbe nichts Gigantischeres, das zu glauben, aber ich kann es einfach nicht. Ich kann es nicht glauben. Und ich finde Thomas' Reaktion absolut verständlich. Was auch immer der sich gedacht hat, vielleicht haben die alle einen MT oder keine Ahnung was, aber dass er das nicht glauben kann, dass Jesus auferstanden ist, weil er ihn nicht gesehen hat, ich kann das absolut nachvollziehen. Und auch diesen Beweis, den er vorher hat, hey, wenn ich den nicht wie ich live sehe, kann ich das nicht glauben. Und das Coole ist bei Jesus, der macht eine Live-Wiederholung. Kameras gab es ja noch nicht, sonst hätte er es aufgenommen. Und Thomas kriegt diese Live-Wiederholung. Und da steigen wir in den Bibeltext ein. 8 Tage später waren die Jünger wieder beisammen. Und diesmal war auch Thomas bei ihnen. Die Türen waren verschlossen. Doch plötzlich stand Jesus genau wie zuvor in ihrer Mitte. Er sprach, Friede sei mit euch. Dann sagte er zu Thomas, lege deine Finger in diese Stelle hier und sieh dir meine Hände an. Lege deine Hand in die Wunde an meiner Seite. Sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Mein Herr und mein Gott, rief Thomas aus. Da sagte Jesus zu ihm, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Gesegnet sind die, die mich nicht sehen und dennoch glauben. Thomas, der vor 8 Tagen einfach nicht glauben konnte, erhält seine Privatvorstellung. Alles nochmal extra nur für ihn. Und wenn man sich in den Evangelien so ein bisschen umschaut und nach Thomas guckt, das Zweifeln war ganz oft sein Problem. Der konnte so einige Sachen nicht so glauben oder wollte es nicht so richtig oder konnte es nicht so richtig verstehen. War immer so ein bisschen sein Problem. Und eigentlich wäre es doch absolut verständlich gewesen, wenn Jesus Thomas bei diesem Treffen mal so richtig die Meinung gesagt hätte. Ey Thomas, weißt du was? Ich habe euch gesagt, ihr sollt auf mich warten. Ich werde vom Tod auferstehen. Warum glaubst du das denn nicht? Du bist mit mir 3 Jahre durch die Weltgeschichte gezogen. Du hast gesehen, dass ich Menschen von den Toten auferweckt habe. Du hast gesehen, dass ich Menschen geheilt habe. Du hast all das gesehen. Und ich habe euch das klipp und klar gesagt, ihr werdet erleben, dass ich auferstehe. Ich werde euch vorausgehen, ich werde euch nochmal wieder treffen. Und du, warum glaubst du das denn jetzt nicht? Ist ja wohl eine Frechheit. Ich schäme mich für dich, ich bin enttäuscht von dir. Aber schön ist, das sagt Jesus überhaupt nicht. Gar nicht, er macht Thomas überhaupt keinen Vorwurf. Er war nicht enttäuscht von ihm. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht geht dir das manchmal auch so, gewisse Dinge nicht glauben zu können. Und man glaubt, oh, ich möchte eigentlich gar nicht mit rausrücken. Und nachher enttäusche ich Jesus noch, dass ich vielleicht Zweifel daran habe, dass er wirklich in meinem Leben regieren kann. Dass er wirklich mich aus dieser Patsche herausholen kann. Und ich zweifle daran und ich schäme mich dafür. Und dann darf ich dir jetzt schon mal sagen, zweifeln ist bei Jesus erlaubt. Du enttäuscht Jesus damit nicht. Thomas' Kollegen haben gesagt, hey, Jesus lebt. Und er konnte es trotzdem nicht glauben. Und wenn alle um dich herum sagen, Jesus lebt, Gott ist der gleiche, gestern, heute und in Ewigkeit, Gott heilt, Gott tut große Wunder, Gott hat mit deinem Leben etwas vor, Gott liebt dich und du kannst es trotzdem nicht glauben. Und was auch immer die Gründe dafür sein mögen, warum du dieses oder jenes nicht glauben kannst, ist okay. Zweifeln ist bei Jesus erlaubt. Jesus verdammt mich deswegen nicht, der findet mich deswegen auch nicht abstoßend. Und er ist auch nicht enttäuscht von mir. Der findet mich auch nicht weniger liebenswürdig. Und ganz ehrlich, wenn dich der ein oder andere Zweifel manchmal begleitet, dann bist du damit keine Ausnahme. Auch Thomas war keine Ausnahme. Man kann nämlich in Matthäus 28 lesen, auch nachdem Jesus auferstanden ist. Da lesen wir dann ab Vers 18 den großen Missionsbefehl. Oder den Missionsbefehl, so kennen wir das. Und dann steht aber die Verse vorher: Dann gingen die 11 Jünger nach Galiläa zu dem Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. Als sie ihn sahen, beteten sie ihn an, aber einige zweifelten immer noch. Obwohl sie Jesus gesehen hatten, sie zweifelten immer noch. Und was macht Jesus? Sortiert er an dieser Stelle aus, sagt, hey, diejenigen, die glauben, die kann ich gebrauchen, der Rest leider nicht. Nö, Jesus sendet sie alle aus. Jesus kann auch mich mit meinen Zweifeln gebrauchen. Jesus möchte mich mit meinen Zweifeln gebrauchen. Zweifeln an Gottes Handeln gab es zum Beispiel auch beim Abraham, beim Hiob, können wir alles nachlesen. Ein Hiob, der Gott vorwirft, dass er abwesend ist, dass er schweigt. Und Gott liebt ihn trotzdem und wir können trotzdem sehen, dass er einer der Glaubenshelden dass Abraham einer der Glaubenshelden ist. Und auch andere Leute, die in der Christenheit einen gewissen Bekanntheitsgrad erreicht haben, sei es eine Mutter Teresa, sei es ein Martin Luther oder auch viele andere, all die haben irgendwo Zweifel gehabt. Und trotz meiner Zweifel möchte Gott seinen Weg mit dir gehen. Trotz meiner Zweifel möchte Gott den Weg mit mir gehen. Ich finde es auch sehr beruhigend, dass wir in Johannes 10, 28 lesen können, niemand wird sie aus meines Vaters Hand rauben. Also auch meine Zweifel und mein wenig Halten an Gott ist nicht das Entscheidende, sondern Gott hält mich in seiner Hand. Das verspricht er uns. Jesus hält Thomas Zweifel aus und er hält auch meine Zweifel aus. Und egal welche Zweifel ich habe, ob große oder kleine, bei Jesus ist Zweifeln erlaubt. Der zweite Punkt. Geteilte Zweifel sind halbe Zweifel. Thomas hat mit seinen Zweifeln nicht hinterm Berg gehalten. Ja, sondern er hat seinen Kollegen direkt gesagt, das kann ich einfach nicht glauben. Er hätte ja auch ganz fromm in die Freude mit einstimmen können. Und dann hätte ihm Petrus gesagt, der Herr ist auferstanden. Und Thomas, er ist wahrhaftig auferstanden. Nee, hat er aber nicht. Sondern er war ehrlich. Er hat gesagt, ich kann es nicht glauben. Was bringt es denn auch, irgendetwas zu sagen, nur damit es den frommen Anschein macht? In Wirklichkeit glaube ich es gar nicht. Er hat seine Zweifel mit den anderen Jüngern geteilt. Und Thomas, haben wir gerade gelesen, musste 8 Tage lang warten, bis er das Gleiche mit Jesus erleben durfte. Und 8 Tage ist jetzt nicht so kurz. Und ich könnte mir vorstellen, am Montag hat er gedacht, ja, nee, ich kann es nicht glauben. Dienstag hat die Sonne geschienen, hat noch 3 Brötchen geschenkt gekriegt. Jesus lebt, auf jeden Fall. Mittwoch wieder, ah, nee, alles schief, oh, nee, ich kann es einfach nicht glauben. Und vielleicht war es ein Auf und Ab. Und ich weiß auch nicht, was die anderen Jünger wohl zu ihm gesagt haben. Vielleicht haben sie gesagt, Thomas, du musst einfach nur mehr beten. Thomas, du musst dich nur in die Anbetung stellen. Vor dem Thron Gottes verschwinden alle Zweifel. Thomas, du musst es einfach nur 100-mal sagen, dann glaubst du es auch. Ich hoffe nicht, dass sie es gemacht haben. Ich glaube es auch nicht. Ich glaube eher, dass sie es mit ihm ausgehalten haben. Aber leider ist genau das manchmal die Realität in Gemeinden. Da werden Zweifel ganz leicht abgetan. Oder man hat einen schnellen Spruch. In einer Studie, die gemacht wurde von einem Institut, Empirica heißt das, mit Tobias Feigs, da wurden Leute gefragt, die nicht mehr sich vom Glauben abgewandt haben, die wurden gefragt, was denn Gründe dafür waren. Und da hat zwar keiner gesagt, in meiner Gemeinde sind Zweifel nicht erlaubt, aber viele hatten das Gefühl, dass wenn sie jetzt sagen, was wirklich Sache ist, dass sie dann raus seien. Dann kannst du leider nicht hierbleiben. Also wenn du Zweifel hast, da ist die Tür. Das können wir hier nicht akzeptieren. Fragen und Zweifel sind auf Unverständnis gestoßen. Oder das ganze Thema wurde einfach abgeschnitten. Und das Interessante ist, dass genau das, dass man den Zweifel versucht hat, irgendwo in den Teppich zu kehren oder man ihn nicht zugelassen hat, dass es dazu geführt, dass Leute diesen Prozess allein durchgegangen sind und am Ende gesagt haben, ihr seid doch Heuchler, meine Zweifel nehmt ihr nicht ernst, wir können nicht drüber reden, meine ehrlichen Zweifel, ich kann mit dem Glauben nichts mehr zu tun haben. Es hat also genau das Gegenteil bewirkt. Leute haben gesagt, Glaube, nee, lass mich damit in Ruhe. In Judas 22 steht, wie wir es richtig anstellen sollen. Da steht, kurz und knackig, und erbarmt euch derer, die zweifeln. Und nur um es gesagt zu haben, erbarmen bedeutet nicht zu sagen, Bruder, stell dich in die Anbetung. Ich habe es gerade schon mal gesagt, aber ich finde diesen Satz sehr einprägsam. Stell dich in die Anbetung und vor dem Thron Gottes werden alle Zweifel verschwinden. Das hört sich so fromm an. Aber ich nehme die Zweifel meines Gegenübers nicht ernst. Und das ist, ich finde das herablassend. Ich habe nichts dagegen, dass man zu sagen, hey, lass uns zusammen beten. Überhaupt nicht. Super Sache. Begleite ihn. Nimm seine Zweifel aber ernst. Ich möchte die Zweifel von Leuten ernst nehmen. Erbarmen heißt, mir die Zweifel anzuhören und nicht zu versuchen, einfach alle Zweifel mit meinen Argumenten wegzuwischen. Weil man Zweifel nicht einfach ausschalten kann. Da ist kein Knopf, auf dem steht Zweifel an, Zweifel aus. Das funktioniert nicht. Genauso wenig, wie man Glauben aus sich selbst hervorbringen kann. Oh, ich muss nur mehr beten, damit ich mehr glaube. Ich will mehr glauben, ich will mehr glauben, ich will mehr glauben. Da versuchen wir uns irgendwas einzureden. Beim positiven Denken macht man das auch so, aber wir sind hier nicht beim positiven Denken, sondern wir glauben an einen Gott. Mich derer erbarmen, die zweifeln, bedeutet, ihm mit Liebe zu begegnen, sie wertzuschätzen und sie und ihre Zweifel ernst zu nehmen. Offen für die Anliegen zu sein. Und vor 5, 6 Jahren hatte ich eine ziemliche Glaubenskrise. Es gab unterschiedliche Informationen, Sachen, mit denen ich mich beschäftigt habe. Und es hat sehr, sehr an meinem Glauben gerüttelt. Ich würde sagen sogar, es war sehr existenziell. Weil ich gedacht habe, diese Geschichte mit Jesus, kann ich das überhaupt glauben? Oder ist es einfach zu unlogisch oder was auch immer? Oder was spricht dagegen? Und ist es vielleicht doch alles nur erstunken und erlogen? Und ich hätte mich vor 5, 6 Jahren nicht getraut, das großartig zu sagen. Nicht, weil ich irgendjemandem vorwerfen würde, dass er unbarmherzig gewesen wäre, aber so ein inneres Denken, und vielleicht kennt der eine oder andere das ja auch, wenn ich das jetzt äußere, das ist ja das, wo alle dran glauben, das ist das, um das es geht, wenn ich das auf einmal anzweifle, das kann ich doch nicht machen, dann bin ich raus. Ich weiß nicht, ob dir das so geht. Ich hatte auf jeden Fall nicht die Freiheit, nicht den Mut, da großartig mit Leuten drüber zu sprechen. Aber ich hatte glücklicherweise ein befreundetes Pärchen, den ich sehr, sehr dankbar bin, dass sie nicht von oben herab, als ich dann doch einen Abend mal dieses Thema geöffnet habe, die nicht gesagt haben, ach nee, das kann man so nicht, doch, pack mal deinen Zweifel weg, bete nur mehr. Sondern die barmherzig waren und mit mir diesen Weg gegangen sind. Und ich bin ihnen so dankbar, weil ich nicht weiß, was gewesen wäre, wenn die anders gehandelt hätten. Wenn die das meine Zweifel einfach abgetan hätten. Ob ich dann heute hier stehen würde. Und ganz ehrlich, Zweifel, die ich damals hatte, die sind nicht alle weg. Flupp, weg waren sie oder so. Es gibt Zweifel, die ich immer noch habe. Aber, wie ich zu Anfang schon sagte, es geht auch nicht um Gewissheit, sondern es geht um Vertrauen. Vertrauen in einen Jesus. Und das haben meine Freunde geschafft. Sie haben mich näher zu Jesus gebracht, damit ich mein Vertrauen in Jesus setzen konnte. Und dazu gehört Liebe für mein Gegenüber. Ich glaube, wir tun als Gemeinde gut daran, unsere Zweifel miteinander zu teilen und richtig damit umzugehen. Zweifel sollen uns nicht beherrschen. Ihr dürft mich jetzt auch nicht falsch verstehen. Zweifel sollen uns nicht beherrschen. Ich glaube, Zweifel sind ein guter Diener, aber schlechte Herrscher. Und in diesem Satz steckt schon drin, wenn sie denn Diener sind, naja, dann kann ich sie vielleicht auch irgendwie nutzen. Und das wäre mein dritter Punkt. Zweifel als Dünger für Wachstum. Wie gesagt, diese Predigt soll kein Aufruf für Zweifel sein. Ja, also wenn du jetzt noch keine Zweifel hast, musst du jetzt auch nicht auf die Suche gehen, im Supermarkt an der Kasse fragen, guten Tag, gibt es bei Ihnen Zweifel? Aber es soll eine Aufforderung zur Echtheit sein. Jesus braucht doch keine geheuchelte Gewissheit oder geheuchelte fromme Sprüche, sondern er wünscht sich ehrliche Nachfolger, ehrliche Jünger, die ehrlich mit sich selbst und ehrlich mit anderen sind. Und ich möchte meinen Glauben ehrlich leben. Ich möchte meinem Glauben ehrlich sein und Zweifel nicht einfach wegreden. Und auf der anderen Seite, und das möchte ich jetzt einschieben, sollten wir uns auch darüber bewusst sein, dass es auf der einen Seite ehrliche Zweifel gibt, Dinge, die ich einfach nicht glauben kann, ja, Sachen, die im Leben geschehen und vielleicht kann ich nicht glauben, dass ein Gott wirklich liebend ist. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch unehrliche Zweifel. Und das sind eher so ja, Verhaltensweisen, die sich in meinem Leben eingeprägt haben können. Persönlichkeitstypen so ein bisschen. Zum Beispiel, wo habe ich es? Skeptiker. Skeptiker wollen kein Urteil fällen. Egal, was sie für Informationen bekommen, sie wollen sich nicht festlegen. Wenn nicht hundertprozentige Gewissheit da ist, wollen sie sich nicht festlegen. Und das, was objektiv ja vielleicht ganz vernünftig klingen mag, ist aber unter der Oberfläche eigentlich Folgendes. Ich will mich nicht irren. Ich will nicht verletzt werden. Ich will nicht, dass man mich für leichtgläubig hält. Und deswegen werde ich niemals das glauben. Die Skeptiker, die sehen so aus, ganz intelligent am Spielfeldrand. Ja, können alles gut kommentieren, aber sie haben niemals den Mut, über die Linie ins Spielfeld hineinzugehen. Lieber stehen sie die ganze Zeit am Rand und haben kluge Sprüche. Skeptiker behalten lieber dem Anschein nach Recht, als dass sie das Risiko eingehen, zu vertrauen, selbst wenn es sie am Ende teuer zu stehen bekommt. Zweifel kann auch in der Form von Zynismus auftreten. Eigentlich ist man gar nicht auf der Suche nach Antworten. Man hat nämlich schon eine feste Meinung. Die Welt ist nicht fair. Man kann niemandem trauen. Es wird immer nur noch schlimmer. Gott ist lediglich Wunschdenken und damit ist das Thema abgehängt, fertig, aus. Und das, was bei Zyniker als Zweifel daherkommen mag, ist kein ehrlicher Zweifel. Es ist die äußere Schicht, auch um wieder Verletzungen aus des Lebens zu verbergen, Enttäuschung oder Frust. Und Zynismus ist von der Furcht bestimmt, Verantwortung zu übernehmen. Denn wenn ich es glauben würde, müsste ich Verantwortung übernehmen. Ich müsste etwas tun. Und deswegen tue ich es einfach lieber ab. Aber das ist nicht ehrlich, das ist unehrlich. Wenn ein Skeptiker Angst hat, reingelegt zu werden, hat der Zyniker Angst davor, bestimmten Ansprüchen gerecht werden zu müssen. Und Zynismus ist keine Antwort, es sehe ich der Versuch, einer Frage auszuweichen. Und die stärkste Form des unehrlichen Zweifels ist Rebellion. Das ist gewollter Unglaube in Reinform. Nicht Ungewissheit, sondern gewollter Unglaube. Jemand, der auf gar keinen Fall will, dass an der Geschichte mit diesem Jesus was dran ist. Und Unglaube ist da keine intellektuelle Unsicherheit, sondern eine feste Willensentscheidung. Ein Rebell ist nicht einfach jemand, der nicht glaubt, sondern er ist jemand, der nicht glauben will. Du kannst ihm alle Fragen beantworten. Alle Eventualitäten können ausgeräumt sein. Und trotzdem will er nicht glauben. Rebellen wollen nicht in einem Universum leben, das von einem Gott gelenkt wird, weil auch das Konsequenz für ihr Leben hätte. Auf einmal wird da nämlich jemand über mir stehen. Auf einmal hätte jemand doch die Regierung, hätte doch irgendetwas mit Konsequenz zu tun am Ende. Und ich glaube, dass ehrlicher Zweifel uns dazu bringen kann, genauer zu fragen, tiefer zu bohren und uns das letztlich in eine tiefere Beziehung zu Jesus führt. Aber unehrlicher Zweifel, Verhaltensweisen wie Zynismus oder Rebellion, werden unser Leben immer weiter kaputt machen. Und das ist nicht nur bezogen auf den Glauben so. Wenn du Zyniker bist, verdirbst du dir dein ganzes Leben. Wenn du immer Rebell bist, verdirbst du dein ganzes Leben. Das ist nicht nur auf den Glauben bezogen. Ja, auch ehrlicher Zweifel kann unser Mut und unsere Hingabe manchmal etwas hemmen, kann unser Durchhaltevermögen schwächen, Entschlossenheit rauben. Aber ich glaube, solange unsere Zweifel nicht aus dem Verstand in den Willen rutschen und wir zum Skeptiker, Zyniker oder Rebell werden, solange kann der Zweifel als Dünger für den Glauben dienen. Er kann dazu beitragen, falsche Überzeugungen abzulegen, die sich vielleicht in meinem Glauben eingeschlichen haben. Vielleicht muss durch den Zweifel auch meine Arroganz beschnitten werden. Und ich glaube, ganz besonders dient Zweifel dazu, uns daran zu erinnern, wie sehr es auf die Wahrheit ankommt. Oswald Chambers hat gesagt, Zweifel ist nicht immer ein Zeichen dafür, dass ein Mann verkehrt ist. Es könnte ein Zeichen dafür sein, dass er denkt. Zweifel sollte uns zum Studieren und Lernen motivieren. Die Ungewissheit treibt uns dazu, die Wahrheit zu suchen. Der Zweifel sollte unseren Verstand dazu anstacheln, die Wahrheit aufzuspüren. Und ich habe keine Angst vor der Wahrheit. Ich habe keine Angst davor, die Wahrheit zu erkennen. Jesus behauptet von sich selbst, dass er die Wahrheit ist. Jesus sagt, wenn du die Wahrheit suchst, wirst du mich finden. Und John Ortberg, der ein klasse Buch geschrieben hat, also wer sich tiefer in dieses Thema eingraben will, John Ortberg, Glaube und Zweifel, klasse Buch, kann ich sehr empfehlen. Der hat folgenden Satz gesagt, den ich sehr bemerkenswert finde. Wenn Sie sich zwischen der Wahrheit und Jesus entscheiden müssen, dann wählen Sie die Wahrheit. Denn Jesus zufolge wird ihn finden, wer nach der Wahrheit sucht. Johannes 14. Na, stopp noch nicht. Es gibt Menschen, die versuchen, ihren Zweifel zu unterdrücken. Bloß immer klein halten, weg damit. Und man beschäftigt sich mit einigen Themen einfach gar nicht, weil man Angst davor hat, weil man fürchtet, dem Glauben damit zu schaden. Aber wenn die Furcht dahinter ist, dass es meinem Glauben etwas anhaben kann, dann sage ich damit eigentlich nichts anderes, als dass ich in meinem tiefsten Innern nicht glaube, dass Jesus recht hatte. Johannes 14 sagt Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich habe keine Angst vor der Wahrheit und ich suche gerne nach der Wahrheit, weil ich glaube, dass ich Jesus finde. Es gibt Momente im Leben, und ich komme zum Ziel, da müssen wir trotz unserer Ungewissheit uns einer Sache hundertprozentig verschreiben. Da gibt es kein Drumherum. Ich kann nicht länger abwarten. Und obwohl wir uns völlig unsicher sind, worauf wir uns da einlassen, Vielleicht als du deinen letzten Job angenommen hast, warst du dir da 100% sicher, dass es so eine gute Idee ist? Ich weiß es nicht. Oder vielleicht hast du doch so ein paar Zweifel. Aber als du da bei deinem Chef saßt, hast du da gesagt, oh, zu 85% nehme ich den Job. Ich muss mir aber erst noch sicher werden. Vielleicht haben sie noch ein paar Jahre. Nee, der wollte da eine Entscheidung von dir haben, obwohl du nicht die Gewissheit hattest. Und ich glaube, dass Ungewissheit und Zweifel bei vielen wichtigen Entscheidungen unseres Lebens da sind. Und ich könnte jetzt mal all die Verheirateten fragen, ob sie so ein paar Wochen vor der Hochzeit nicht doch leichte Zweifel hatten. Ist es das Richtige? Ist es die Richtige? Ist es der Richtige? Wer weiß? Und ich hätte aber die Vermutung, ungefähr die Hälfte würde sagen, ja, ich hatte doch Zweifel. Und dann vor dem Traualtar, als du gefragt wurdest, ob ihr euren Partner lieben und ehren wollt, bis dass der Tod euch scheidet, hat einer von euch gesagt, ja, ich werde dich mit guten, soliden 95% lieben. Ich werde dir mit 95% treu sein, wenn wir gemeinsam durchs Leben gehen. Ich bezweifle, dass dein Partner besonders angetan davon gewesen wäre. Und der Standesbeamte hätte das auch nicht gelten lassen. Wenn du vor dem Altar stehst, dann sagst du, alles, was ich bin, alles, was ich habe, schenke ich dir. Alles. Zu 100%. Nicht, weil du die Gewissheit hast, sondern weil du das Vertrauen hast. Ich bin ganz und gar dein. Ich will dich lieben und ehren und dir treu sein, bis dass der Tod uns scheidet. An diesem Punkt zählt nicht Gewissheit, sondern es zählt Vertrauen. Ich möchte noch mit uns beten und ich möchte schon mal bitten, aufzustehen. Und ich möchte Gott bitten, dass wir trotz unserer Zweifel, die wir haben, unser Vertrauen auf Gott setzen. Und das ist eine Willensentscheidung. Gott, ich möchte mein Vertrauen auf dich setzen. Ich möchte euch bitten, die Augen zu schließen. Wenn du sagst, ich möchte mein Leben nicht durch Zweifel beherrschen lassen, sondern sie sollen anspornen, also als ein Dünger sein, um der Wahrheit auf den Grund zu gehen. Und dabei möchte ich mein Vertrauen auf Jesus setzen und Wachstum erleben. Möchte ich bitten, heb doch kurz seine Hand. Da möchte ich in ein Gebet mit einschließen. Dankeschön. Gott, du siehst unsere Zweifel, die unser Leben manchmal wirklich schwer machen. Und Gott, ich möchte dich nicht bitten, dass du diese Zweifel wegnimmst. Sondern ich möchte dich bitten, dass sie uns dazu antreiben, nach der Wahrheit zu suchen und dich zu finden. Damit wir mehr und mehr von dir erkennen. Gott, und ich möchte dich auch bitten, dort, wo unser Verhalten von Zynismus, Rebellion geprägt gewesen ist oder geprägt ist und wir Dinge nicht glauben wollten, da möchte ich bitten um Vergebung und dir in diesem Bereich auch die Herrschaft in unserem Leben übergeben. Wir möchten dir eingestehen, dass wir Zweifel haben, wir möchten dich bitten, dass du da in unserem Leben wirkst, dass sie wirklich, dass ehrliche Zweifel da sind und sie uns dazu antreiben, dich zu suchen und dich zu erkennen. Und wo unehrliche Zweifel sind, dass du unser Leben veränderst, Gott. Vielleicht bist du auch heute Morgen hier, und du hast dich noch nie dazu entscheiden können, an einen Gott zu glauben. Vielleicht, weil dir die Gewissheit fehlt. Aber wie vor dem Traualtar oder bei vielen, ganz vielen anderen wichtigen Entscheidungen in deinem Leben, wirst du vermutlich nie im Vorfeld die Gewissheit erfahren. Sondern es kommt darauf an, jemanden zu glauben. Und Jesus hat Thomas am Ende aufgefordert zu glauben. Und damit meinte er nicht, dass Thomas nun endlich glauben sollte, dass er von den Toten auferstanden ist. Sondern Jesus fordert Thomas auf, ihm sein Leben anzuvertrauen. Zu glauben, dass er der Sohn Gottes ist, er für ihn gestorben ist und wieder auferstanden ist. Das Gesamtpaket, das zu glauben. Und Thomas' Antwort darauf ist, mein Herr und mein Gott. Und damit meint Thomas nichts anderes, du sollst der Herr in meinem Leben sein. Ich vertraue dir mein Leben komplett an. Und ich glaube, dass Jesus dich heute Morgen herausfordern möchte. Dein Vertrauen auf ihn zu setzen, zu 100%. Ja, ganz ehrlich, du läufst Gefahr, dumm dazustehen. Könnte ja doch alles falsch sein. Du könntest enttäuscht werden. aber vielleicht verpasst du auch die größte Chance in deinem Leben, den entscheidenden Moment, der dein Leben auf den Kopf stellen könnte. Und Jesus' Einladung an dich heute heißt, vertrau mir. Vertrau mir dein Leben an und wage das Abenteuer deines Lebens. Und wenn du das möchtest, wenn du sagst, hey, ich bin hier und ich möchte ganz neu mit Jesus durchstarten oder ich möchte das zum allerersten Mal machen, Jesus mein Leben geben, dieses Experiment wagen, mein Vertrauen auf diesen Jesus zu setzen, dann möchte ich jetzt auch noch mal bitten, dass du deine Hand hebst. Dankeschön. Dankeschön. Wenn deine Hand gehoben hast, dann bete gleich dieses Gebet mit, das hier vorne an ist, und der Rest der Gemeinde darf auch gerne mitbeten. Ihr dürft die Augen aufmachen. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, das ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Danke für einen neuen Anfang, für ein ewiges Leben mit dir, Jesus. Ich bin jetzt ein Kind Gottes. Ich bin frei und mir wurde alles vergeben. Amen. Und ich glaube, wir dürfen mal applaudieren und dir, die ihr euch gerade gemeldet habt, herzlich willkommen in der Familie Gottes. Wenn du dich gerade gemeldet hast, möchte ich einladen, nachher in die Welcome Lounge zu kommen. Da gibt es ein Geschenk für dich, für deinen Start oder Neustart, den du mit Gott gerade gemacht hast. Es sind nochmal Leute, mit denen du sprechen kannst über deine Entscheidung. Ich sei ganz, ganz herzlich eingeladen. Ja. Amen.